Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der es heute ganz gruselig wird. Und wenn ich mich grusele, da bin ich nicht gerne allein, da habe ich jemanden dabei. Und heute habe ich mal zum ersten Mal den guten Jörg dabei. Hallo Jörg.
Hallo Gregor, ich grüße dich.
Jörg, wir können dich hören. Du bist jetzt bei den Jules Vernes Erben bis jetzt dabei, ne?
Ja, ich bin bei Jules Vernes Erben dabei. Wir haben auch schon eine Folge aufgenommen und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich hoffe jetzt so ein bisschen in das ganze Podcast-Geschehen einzugreifen und ja, habe mich bei dir einfach so angewanzt.
Ja, angewandt. Ich habe da total Verständnis für, weißt du? Du weißt, das ist der Weg. Das ist der Weg.
Absolut.
Erstmal Props geben, eingeladen werden und zack, kurz darauf machst du einen eigenen Podcast und bist nach einer Woche viel größer, als ich je sein könnte. Das ist der Weg.
Ja, das wird abzuwarten bleiben. Aber gut.
Nee, schön, dass das hier mal geklappt hat. Du hast es mich auf den Film angesprochen und zwar den Original-Poltergeist-Film aus dem Jahr 1982.
Ja.
Wieso?
Richtig, ja. Ich habe, das ist ein Film, der mich quasi seit Kindheit wäre übertrieben, weil als Kind sollte man den Film erstmal nicht schauen. Aber als Jugendlicher bin ich drauf gestoßen. Ich bin 45 Jahre alt und dann war der Film halt irgendwie so im Rennen, könnte man sagen. Natürlich habe ich den nicht, also er ist 82 erschienen, ich habe den nicht mit 6 Jahren geguckt, um Himmels Willen. Ich glaube, dann wäre ich heute noch gestört. Aber irgendwann war Poltergeist so ein Thema für mich und wir haben den dann geschaut im ARD-Spätprogramm, wahrscheinlich so 10:30, 11:30. Und dann hat er mich da schon fasziniert und ich habe den jetzt mal wieder gesehen und deswegen habe ich Gregor auch angeschrieben, weil ich gedacht habe, der ist immer noch gut.
Oh ja, tatsächlich. Und du wirst lachen, ich habe den gar nicht mehr so wirklich auf dem Schirm gehabt. Also klar kenne ich den Film, aber ich habe den auch erst, da war ich locker irgendwann in den 20ern, habe ich den Film gesehen. Also es war nie so ein, die Reihe war nie so ein ganz großes Ding bei mir. Da habe ich auch die Fortsetzung gesehen, an die ich mich gar nicht mehr erinnern kann. Weißt du, Teil 2 und Teil 3, also es gibt ja von der eigentlichen Reihe gibt es ja 3 Filme, die in den 80ern entstanden sind. Aber in meiner Wahrnehmung war eigentlich nur der erste Teil wirklich relevant und der Rest, Teil 2 kann ich mich gar nicht mehr erinnern, Teil 3 weiß ich nur noch, dass es im Hochhaus irgendwie war, so das war halt so das Fahrwasser von Die Hard damals.
Ja, so, ne? witzig, aber, das geht mir genauso. Also ich habe auch den ersten Teil gesehen, den zweiten Teil hatte ich dann noch in Erinnerung wegen dem Antagonisten, da komme ich gleich nochmal zu, und den dritten Teil, genauso wie du, hatte ich diese Erinnerung, der ist im Hochhaus.
Ja. Das war auch alles, ne?
Ja, genau.
Genau. Ja, tatsächlich habe ich eben danach, ich habe eigentlich mit meine Resozialisierung quasi mit Poltergeist, übrigens interessant, dass Poltergeist im Englischen auch Poltergeist heißt, ne?
Ja, also wie Kindergarten.
Eigenname ist
wie
halt.
Kindergarten.
Ja, wie Kindergarten, ja. Ist interessant eigentlich, ne?
Ja, es gibt so ein paar Wörter, die, glaube ich, im Englischen nicht übersetzt werden. Da gehört sowas wie Poltergeist, Kindergarten oder auch Schadenfreude dazu.
Und da war noch eins, auch was auch mal ein Akte X-Titel war, Blutschande nicht, nein Gott, nein, irgendein anderes Wort gab es auch. Naja, ja. Also gibt sicher ganz viele, aber ich bin tatsächlich zu Poltergeist gekommen über die Serie damals. Kennst du noch die Fernsehserie aus den 90er Jahren, Poltergeist The Legacy?
Ja, ich habe darüber gelesen, ich muss aber sagen, dass ich sie nie gesehen habe und ich habe jetzt in der Recherche versucht, nochmal was rauszukriegen, aber das ist wirklich schwierig.
Ja, total. Die ist von 95 bis 99 produziert worden, sind 4 Staffeln gedreht worden. Da ging es halt um das Legat, das ist so ein Geheimbund, die im Prinzip so eher so der okkulte Teil dieser Forscher quasi sind halt.
Okay.
Es gibt ja in den Poltergeist-Filmen immer diese Forscher, die dann zu Hilfe gerufen werden. Und das ist so eine Einheit, die quasi ja dem okkulten Tod da durchaus frönt und die ermitteln dann halt und bekämpfen halt Poltergeister. Hat aber nur sehr rudimentär was mit der Filmreihe zu tun. Es war halt so ein bisschen Geheimorganisation, mystischer Hintergrund und dann halt so ein Geist der Woche, kann man im Prinzip
sagen. Ah ja, okay.
Was es da gegeben hat. Die Serie war bei uns, lief, glaube ich, nur die ersten beiden Staffeln liefen auf RTL 2, damals im Abendprogramm, so Mitte der 90er. Und danach ist es irgendwie hier nicht mehr weiter gezeigt worden. Insgesamt waren es 4 Staffeln, aber ich habe auch nur die ersten beiden gesehen. Und die Serie hat zumindest etwas, was es heute gar nicht mehr gibt, aber ich total toll finde, einen richtig guten Pilotfilm.
Ja.
Der auch echt gruselig ist. Es ist so eine verkannte Kunst geworden, noch Pilotfilme zu produzieren.
Ja, leider.
Ja, total. Aber das war tatsächlich das, wo ich das erste Mal so mit dem Poltergeist und der Sache was zu tun hatte. Weil was ich damals gesehen habe von diesen ersten beiden Staffeln, das war ganz gut. Hier Derek DeLint hat die Hauptrolle gespielt, hat das auch sehr gut gemacht und war halt so 90er Jahre leichter Grusel mit zu der Zeit ganz guten Effekten und hatte so ein bisschen Horror-Touch. Also es hat schon gepasst. Und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt holst du mal die Filme nach und auch da war es klar, der erste Teil ist natürlich definitiv der beste.
Absolut. Hast du eine Information, ob man die Serie irgendwo streamen kann?
Nee, gar nicht. Und man kriegt auch nur die erste Staffel auf Deutsch, auf DVD tatsächlich.
Okay.
Ich habe auch gesucht, aber ist nicht. Also das ist halt hier, wird wahrscheinlich wieder so ein Markenhickhack sein mit den Rechten und
ja,
so. Also es ist nur irgendwann mal die erste Staffel veröffentlicht worden vor Urzeiten auf DVD. Ansonsten kannst du nur auf englische DVDs zurückgreifen. Aber was ich, wie gesagt, gesehen habe, und es waren so die ersten beiden Staffeln, das war ganz gut. Aber das führte mich dann halt, dass ich irgendwann diese Filme nachgeholt habe. Und der erste Teil, der hat mir schon echt gefallen. Das war, wie gesagt, wird 20 Jahre her sein.
Ja.
Aber es ist auch nicht so krass hängen geblieben. Und jetzt, als ich den in Vorbereitung für diese Folge gesehen habe, da ist mir erstmal aufgefallen, was der alles für Inspiration liefert.
Oh ja.
Für andere Filmreihen.
Oh ja.
Für extrem viele Filmreihen.
Absolut.
Halt.
Ja, richtig.
Also,
ja. Also ich habe den jetzt auch seit langer Zeit wieder gesehen und habe auch gedacht, meine Herren, also von der Story her, von den Effekten her und Schauspieler, und das war so ein Augenöffner für viele andere Horrorserien oder Filme. Ne?
Ja. Genau, ich habe mir mal rausgeschrieben, wo ich ganz starke Vibes davon dann gesehen habe, ist die Insidious-Reihe, Conjuring auch.
Richtig.
Und natürlich Paranormal Activity. Ne? Und die haben eigentlich komplett geklaut von Poltergeist,
ja,
oder?
Ja.
Das ist ja eigentlich fast eins und eins,
ja,
ne? Der
absolut.
Erste Teil.
Aber Insidious genauso. Ne? Auch diese Geisterjäger, die auf einmal auftauchen. Ne?
Also absolut. Eins und eins fast. Ne?
Ja, absolut. Ja.
Da ist es mir erstmal wirklich aufgefallen. Ich sage, ach, guck an, stimmt, da war es ja her. Aber wie krass die das Anfang der 80er Jahre alles schon irgendwie geschaffen hatten mit der Familie, die in diesem Haus wohnt. Und dann passieren langsam so ein paar Geistergeschichten. Und das wird halt immer schlimmer. Dann holt man sich halt die örtliche Exorzistenbande und so. Und dann versucht man mit Wissenschaft ranzugehen. Aber es klappt auch nicht so. Und irgendwann landet man bei Gleiches mit Gleichem bekämpfen, Feuer mit Feuer.
Ja,
ne? Man holt
ja.
sich dann auch ein übernatürliches Medium. Was halt bei Insidious wirklich fast eins und eins so
ja,
abläuft.
Genau, absolut. Ne? Ja,
also richtig. Sogar die Rolle ist, die Figur, dieses Medium ist ja fast wirklich eins und eins, die Rolle, die Zelda Rubinstein
absolut.
Hatte im ersten Poltergeist.
Ja.
Kennst du die Paranormal Activity Filme?
Den ersten Teil. Danach habe ich nicht mehr viel gesehen, weil dafür war dann im ersten Teil auch alles so erzählt. Ne? Da habe ich gedacht, wie cool, was für ein geiler Film, cooles Ende und reicht.
Ja, im Prinzip wurde es halt immer auch nur schlimmer, ein bisschen aufwendiger und so. Also hat sich halt irgendwann totgelaufen. Aber es war halt immer auch schon so dieselbe Mischung. Aber was ich bei Paranormal Activity total gut finde, so als Seitenhieb eigentlich auf Poltergeist ist, es gibt da auch eine Szene, wo sie Hilfe rufen bei ich glaube auch so einem Pastor oder so einem Exorzisten. Ne? Da, also in Paranormal Activity.
Ja.
Und der kommt dann zu Besuch, der kommt dann in die Wohnung rein, sagt, oh, das ist hier gar nicht mein Gebiet. da wenden Sie sich bitte an meinen Kollegen, der ist aber bis Montag im Urlaub, machen Sie es gut. aber wir sterben vielleicht bis Montag. Ich kann Ihnen da nicht weiterhelfen. Der ist ab Montag wieder da. Auf Wiedersehen. Und geht raus und ist weg.
Ja.
Und danach passiert da nichts mehr mit dir.
Das
ist total großartig.
Besorgen Sie bitte Passierschein A87 oder so, ne?
Ja, genau.
Ja, ja. Genau.
Vielleicht sterben wir bis Montag. Weißt du, was mich ja immer zu der Frage führt, es scheint ja ein ortsgebundener Geist zu sein, ne?
Ja.
Als alter Geist-Ghostbuster-Fan, ne? Warum sind die nicht einfach abgehauen?
Weißt du? Ja, ich hab 1 Million Ghostbusters Verstrickungen in meinen Notizen und auch diese jetzt ein bisschen vorgreifen, aber warum geht man nicht einfach? Ne? Warum haut man nicht einfach ab? Weil irgendwie scheint ja über das Haus oder über in dem Sinne den Wandschrank, Fluch zu liegen, irgendwas passiert da und geht doch einfach.
Ja, sie wissen am Anfang noch nicht halt, dass, also das ist sowieso einerseits, ja, das ist ein Punkt, aber sie wissen, glaube ich, zu dem Zeitpunkt am Anfang zumindest nicht, weil das ist so ein ortsgebundener Geist ist oder was das überhaupt ist. Später kann ich das überhaupt nicht mehr verstehen. Am Ende des Finales, wo sie bevor das eigentliche Finale kommt, wo sie schon am Ausziehen sind. Absolut. Aber eine Nacht bleiben wir noch. Genau, also jetzt mal ehrlich.
Ja, genau die Notiz habe ich auch. Ich würde keine einzige Nacht mehr drin verbringen in dem Haus, ne? Aber eine Nacht machen wir noch.
Ich hätte es tatsächlich, muss ich dir ganz ehrlich sagen, da halte ich auch tatsächlich die Tochter, Dana Freelink, am realistischsten, die einfach bei Freunden schläft.
Absolut.
Und auch nur zum Finale auftaucht, um ins Auto zu springen.
Ja, richtig. Wieder, und auch den Sohn, den sie zur Oma schicken, und der Hund steigt sogar noch mit ein und adios, ne? Also wir sind weg, ne?
Das kann ich total, dass sie, als dann die Tochter weg war, also ganz kurz, ich mache mal vielleicht einen ganz kurzen Exkurs für die Story, also es geht halt um die Familie Freeling, die da ein Haus in so einer Neubau, Reihenbau, Haus, Wohnung, Siedlung hat und der Vater ist da auch tätig und verkauft Wohnungen und Häuser quasi da und hat selber so nach dem Motto, use it what you buy it, hat er selber da ein Haus und verkauft halt immer weitere Häuser, wohnt da quasi und dann passieren so langsam paranormale Ereignisse, die am Anfang noch so ein bisschen sogar zu merkwürdigerweise zu Belustigung bei der Mutter führen.
Ja.
Ne? Und das, es wird dann aber relativ schnell immer schlimmer, was dann dazu führt, auch dass dann irgendwann die Tochter die Tochter entführt wird von die Carol, genau, die, Carol die kleinste Tochter, wird dann genau in der Underworld wird sie entführt, die muss dann davon zurückgeholt werden. Man holt sich zwischendurch so ein Team von Exorzisten, die aber mit ihrer wissenschaftlichen Sache auch an ihre Grenzen stoßen und dann holt man sich noch eine Exorzistin, mit deren Hilfe es dann gelingt, die Tochter aus von diesem The Beast, wie es genannt wird, zu befreien. Trotzdem, man beschließt dann auszuziehen, aber sagt eine Nacht bleiben wir noch. Und in dieser Nacht bricht dann quasi die Hölle los, die dazu am Ende gipfelt mit, dass das ganze Haus in sich selbst sich auflöst und verschwindet. Und der Twist ist quasi der, dass der Chef des Vaters von Steven, dem das alles da gehört, der hat aus Kostengründen das war früher ein riesiger Friedhof und den hat man verlagert, aber man hat nur die Grabsteine verlagert, nicht die Gräber und hat quasi auf den Gräbern gebaut.
Genau.
Und die brechen halt im Finale nach oben und die sind halt so ein bisschen mit Schuld oder die sind Teil dieser ganzen paranormalen Ereignisse, um noch dieses Horror-Element so ein bisschen zu befeuern, was dieser Film hat, ne?
Ja.
Ja.
Und es gibt auch nochmal einen Querverweis im zweiten Teil. Spoiler jetzt mal ein bisschen.
Klar.
Da wird ja auch erklärt, warum die auch zum Teil wirklich in diesen Gräbern verbleiben und dass es jemanden gab, der quasi die so da gehalten hat.
Ja.
Ne? Aber das ist halt Story des zweiten Teils. Insofern. Ja.
Aber es wird angedeutet. Es wird angedeutet in dieser bei diesen Exorzisten-Szenen. Also es gibt ja Zelda Rubinstein, die spielt ja Tangina, heißt sie, glaube ich, Tangina Barons.
Genau.
Die ist ja so ein Medium und die sagt ja auch, dass Carol halt von Armen gehalten wird und sie denkt, sie wollen sie beschützen, aber eigentlich halten die sie fest und die lockt sie ja auch immer mal ins Licht und dann wieder zurück. Und es scheint einmal diesen Dämon zu geben und halt die ganzen Toten.
Ja.
Also es scheint schon zwei Fraktionen zu sein.
Und richtig.
Das baut schon darauf hin aus, dass ihr das auch durchaus gewahr ist halt.
Ja,
ne? Ja das ist wirklich. Also man muss sagen, noch ganz kurz, bevor wir zu der Story des Films noch kommen, hast du das Remake mal gesehen, was es von dem Film gibt?
Ja, habe ich letzte Woche geguckt. Also das hat mir so unterhaltsamsweise ganz gut gefallen. Das war ganz okay. Ich fand Sam Rockwell als Hauptdarsteller so ein bisschen launisch, nicht so gut gespielt. Aber irgendwie, wie gesagt, es hat unterhalten. Es
fehlt was, ne?
Ja, genau.
Ja,
genau.
Es fehlt was.
Es fehlt was,
absolut. Die exzessiven Computereffekte und so, das hat irgendwie nicht so gezogen. Er hat mich nicht gegruselt, der Film hat.
Ja. Ja. Was ich ganz gut fand, war, dass das Remake ein Stück weit aus der Position des Sohnes gespielt wurde oder gezeigt wurde. Ne? Und nicht nur aus Sicht der Eltern und Carol Ann, sondern halt auch aus Sicht des Sohnes. Das fand ich ganz gut. Aber wie du gesagt hast, ne, dieser Grusel.
Das ist kein Grusel mehr.
Genau, Genau.
Das ist richtig. Eine Achterbahnfahrt mit Effekten, ja, die zu der Zeit halt sehr gut waren, aber das ist auch eigentlich schon alles so. Der Gruseffekte-Faktor ist auch nicht da und ja, finde ich, und dass sie dann das mit diesem Typen, mit diesem Exorzisten, diese Fernsehsendung hat, der exzessiv diesen Satz sagt, dieses Haus ist gereinigt. Ist gereinigt.
Wobei ich den Schauspieler sehr gerne mag.
Weil, ja, der ist gut.
Aus The Crown.
Ja, ist wirklich gut.
Ja, da hat er den Vater von Queen Elizabeth gespielt. Das fand ich ganz geil. Also den Schauspieler mochte ich sehr gerne. Aber ja, das war halt alles so ein bisschen halbgar. Ne? Also,
naja. Ja, also das Blöde war, also dieser Spruch, dieses Haus ist gereinigt, ne?
Ja.
Der basiert ja wirklich auf den Originalfilm. Das sagt ja, Seda Rubinstein am Ende, richtig, einmal in die Kamera, nachdem sie die Tochter wieder haben. Da wird ja auch die Kamera auf sie gehalten von diesem Forscherteam und da sagt sie, dieses Haus ist gereinigt.
Aber sie irrt.
Und das,
sie
irrt. Ja, da passt es auch. Ja, da passt es auch. Ja. Aber ja, in der Neuauflage ist es halt diese Tagline, diese Catchphrase für diese Fernsehserie, die da in einer Tour erwähnt wird.
Ja, okay,
halt, ne?
Okay.
Ja, das ist so ein bisschen.
Ja, das ist wie die Catchphrase, dass Carol Ann sagt, sie sind da. Ne? Das ist ja auch so, ja, in die Popkultur übergegangen. Ne? Das ist ja.
Ja, aber das ist auch gut. Das wirkt fast
ja,
so. Das wirkt fast so wie improvisiert irgendwie. Ne?
Ja.
Das ist so ein guter Satz
ja,
irgendwie. Ne? Das ist so wie mit Roy Scheider mit der Weiße Hai. Wir brauchen ein größeres
Boot. Genau, we need a bigger boat. Absolut.
Ja, 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 ja. Zu der Crew von dem Originalfilm, da gab es ja diesen Streit mit, also Top Hopper hat ja Regie geführt,
ja,
Regie geführt, der Mann, der uns Kettensägen-Massaker gebracht hat, und genau. Steven Spielberg hat ja produziert und am Drehbuch geschrieben und man böse Zungen behaupten auch, dass er, also er hat ja Top Hopper anscheinend von der Post-Production ferngehalten und die selber so geführt und deshalb gibt es seit Ewigkeiten die Diskussion, wer war nun wirklich der Regisseur.
Ja, ja. Ne? Und ich habe auch irgendwie Berichte gelesen, dass in den ersten Versionen, in der Kinoversion, der Name, also da stand im Vorspann Steven Spielberg Production, doppelt so groß wie Tom Hopper Film.
Ja, und der Abspann beginnt tatsächlich auch ganz groß mit dem Satz
richtig,
Steven Spielberg Production, richtig, was tatsächlich ungewöhnlich ist, das stimmt schon,
ja,
weil meistens steht da der Name des Regisseurs wirklich als erstes.
Ja, ne?
Also,
ja, genau.
Also beide Seiten haben so ein bisschen Top Hopper, der ja auch, der ist leider auch schon verstorben.
Ja.
Habe ich jetzt auch erst in Recherche hierfür gelesen.
Ich, ne? Ja,
ja, ja, genau. Der hatte halt auch gesagt, dass er so an der Post-Production nicht mehr beteiligt gewesen ist, aber den Film an sich schon gedreht hätte. Steven Spielberg hat sich ja auch dazu mal geäußert und gesagt, ja, Regie war Top Hopper, aber er wäre schon ein mächtiger Produzent und es wäre wahrscheinlich nie, er sagte irgendwie, es ist vielleicht auch nicht so ganz einfach, unter ihm Regie zu führen.
Ja.
Weißt du?
Ja,
also,
ja.
Das lässt also, schon
tief. Ich habe auch gelesen, ne? Spielberg war jeden Tag am Set. Ne? Also,
ja,
der war immer da und ein Stück weit hat er, glaube ich, Top Hopper da auch die Butter vom Brot genommen. Ne? Ich meine, wenn du den Film siehst, das ist ein Spielberg-Film.
Findest du wirklich?
Ja.
Weil ich fand eher, also ich habe. Wenn, dann ist es so wirklich ein Mischwerk. Bei einigen Szenen habe ich gesagt, okay, habe ich mir gedacht, okay, Hopper. Das wird Hopper gewesen sein. Ne? Aber ich sagen ja viele, man merkt, dass es so Spielberg-esk ist. Weiß nicht, ich finde ihn dafür fast schon ein bisschen hart irgendwie an einigen Stellen.
Ja, das stimmt. Also ja, für Spielberg-Verhältnisse ist er schon sehr hart, das stimmt. Aber es gibt halt so diese ganzen popkulturellen Einflüsse. Da denke ich manchmal,
ja,
hat Spielberg seine Finger im Spiel gehabt und ja.
Das ist so, ja,
schwierig,
das glaube ich auch.
Schwierig.
Star Wars ist ja zum Erbrechen in dem Film drin. Ne?
Das ist ja.
Also wie oft, ne, die Puppe wird mit der Decke mit dem Gesicht von Chewie halt überworfen.
Ja.
Ne? Dann haben die überall Spielzeug
und
Poster, aber ganz ehrlich, so sahen Kinderzimmer in den frühen 80ern wahrscheinlich auch wirklich aus.
Ja,
meins auch. Würde, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt hier in meinem Aufnahmeraum auf die Wand gucke, so sieht's heute noch aus, hier zum Teil. Weißt du? Ne? Ja, also, aber es ist schon, also ich musste wirklich schmunzeln, wie häufig Star Wars in irgendeiner Weise ins Bild da getreten ist halt.
Die Waffe auch von Han Solo ist dabei. Ne?
Ja.
Und sowas. Ja, ja.
Ja. Also es gibt wahrscheinlich mit Sicherheit 10 Anspielungen auf Star Wars oder Sachen, wo du es konkret siehst.
Absolut.
Das könnte wirklich sein.
Aber eine Sache habe ich immer noch. Bei Thema Popkultur, klar, Star Wars ist omnipräsent, aber der Junge, also Robbie, hat ein Poster im Zimmer hängen von Alien. Und wie alt ist der? 8? 9?
Ja, nee, so alt ist der nicht.
Nee, noch nicht
der
mal.
Ist jünger.
Ne?
Der ist
und
jünger.
Und da denke ich, hätte ich mit 6 oder so Alien geguckt, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt in Behandlung.
Ja, also ja. Da, du hast recht, das sind so aktuelle oder zu der Zeit große, also auch schon große Franchise, auf die da Werbung gemacht wird, das stimmt.
Ganz genau.
Das mag wirklich sein, ja.
Ja.
Ich muss aber sagen, ich fand tatsächlich die Besetzung auch der Hauptdarsteller wirklich großartig.
Ja.
Craig T. Nelson, den ich ja immer nur in alt kenne irgendwie und in Serienrollen,
ja.
Der ist wirklich großartig als Stephen Freeling.
Ja.
Also als Familienvater, als Oberhaupt, als Patriarch der Familie.
Absolut. Weißt du? Ja. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht zu Craig T. Nelson und ich sag mal jetzt mal so, der war jetzt nicht der Hollywood-Bestseller, aber der hat echt in so vielen Sachen mitgespielt. Und wenn du das Gesicht siehst, dann denkst du, ach, den kenne ich. Den kenne ich.
Ja, absolut.
Den kenne ich.
Nur nicht so jung.
Ja, genau, genau.
Nur nicht so jung.
Ich habe hier aufgeschrieben Action Jackson, Scott in Hooch oder ganz interessant finde ich ja, dass er in den Disney Incredibles Filmen, also die Unglaublichen, den Mr. Incredible spielt.
Ja, ich, wie gesagt, mir ist auch in so vielen Fernsehserien, wo der mitgespielt hat.
Ja,
ne? Also, das ist echt, also, der hat wirklich viel gemacht, was man kennt. Das ist echt ein Gesicht.
Absolut. Halt, ne? Du kennst ihn halt aus Serien wie Hawaii 5.0 oder, ach, keine Ahnung. Zuletzt habe ich ihn gesehen bei Young Sheldon.
Ja, tatsächlich, der ist auch immer noch aktiv. Also, das ist echt schön.
Ja.
Jo Beth Williams als die Mutter, die ist mir tatsächlich relativ unbekannt gewesen, aber ich finde, ich habe gesehen, die hat viel gemacht. Na, auch viel, was man so kennt, hat sie so, aber sie ist mir nie so als Gesicht nicht so extrem hängen geblieben. Aber die macht das, also sie spielt die wirklich großartig.
Absolut.
Na, auch die Chemie der beiden passt.
Ja, auf jeden Fall. Ja, sehe ich genau.
Es gibt so diese Szene, wo die beiden so im Bett liegen und so den Abend ausklingen lassen, wo die so ein bisschen sich necken und so.
Und sich,
da habe ich das
Dreh-Vibes.
Kiffen. Ja, und so. Kiffen. Und das ist so, was ich natürlich verurteile für die unter
18
oder absolut. Überhaupt.
Sehe ich das genau so.
Prangerig an.
apropos Kiffen habe ich mir aufgeschrieben. Die liegen im Bett und die beiden rauchen Gras. Also sie baut ihm noch irgendeine Tüte. Und, er liest aber in der Autobiografie von John Reagan. Ronald Reagan. Und ich denke so, und ich habe hier stehen, Kiffen versus Reagan.
Ne? Ja, das ist eine Botschaft, Mann. Das ist eine Botschaft. Ich muss übrigens sagen, also die beiden fand ich toll, wirklich als Eltern. Aber ich muss sagen, das ist so eine, die haben so eine ganz ältliche Aufteilung. In diesem Film noch so eine sehr klassische aus vergangenen Zeiten. Es gibt eine Stelle, die finde ich heute schwierig. Da sagt Zelda zu Diane Freeling, also zu der Mutter, sie soll die Tochter rufen und sie hört nicht auf sie. Wen von euch beiden nimmt sie denn ernster?
Ja.
Und da sagt sie, ja, für die Bestrafung ist mein Mann zuständig. Und dann ruft sie ihn ran und er soll sie rufen und energisch rufen, als wenn er sauer auf sie wäre, weil dann hört die Tochter und so.
Ja.
Das finde ich aus heutiger Sicht schwierig.
Ja, ja. Aber er sagt auch, ich habe die Kinder nie geschlagen. Das fand ich ganz cool.
Ja, aber also, trotzdem über die Bestrafung entscheidet der Papa.
Ja, genau.
Der Satz.
Genau.
Ne?
Ja, das ist so. Das ist veraltet. Ne? Das ist wirklich 70er, 80er Jahre Denken. Ja.
Ja, absolut. Also man ist ja auch blöd. Ich finde es ja auch blöd, jetzt aus der Zukunft zu kommen und zurückzugehen und das zu verurteilen.
Ja.
Aber ich finde, man kann es halt auch ansprechen, dass das so ein bisschen fragwürdig auch gewesen ist.
Auf jeden Fall.
Aber weißt du, was ich toll finde am Vater, an Steven? Ich finde es sehr geil, wie sehr der verlottert im Laufe des Films.
Ja.
Sobald es immer ab obskur, also ich finde den am realistischsten, was auch die Reaktion angeht. Es gibt ja diese Szene, wo die Mutter ihm quasi zeigt, dass da in der Küche was Merkwürdiges passiert. Ne? Es wird ja, der Film fängt ja also an, so man sieht das Familienleben und so, die erste halbe Stunde passiert jetzt noch nicht ganz so viel. Und ich hatte den auch als langweilig ein bisschen verortet und war jetzt ganz überrascht, dass nur am Anfang erstmal in Ruhe diese ganzen Figuren, diese Familie eingeführt wird, zwei Töchter, ein Sohn, die Vater, Mutter halt. Und dass aber es relativ schnell sehr ernst wird und dass das dann wirklich den Großteil des Films ausmacht.
Ja.
Das hat mich tatsächlich gewundert. Und dieses Ding, wo sie ihm zeigt, sie ist ja mit der Tochter in der Küche und so und geht dann quasi weg. 1:1 siehst du sowas in Paranormal Activity, diese Szene übrigens.
Stimmt,
Sie dreht sich um, ne, geht zurück, auf einmal stehen die Stühle aufgestapelt auf dem Tisch. Siehst du 1:1 so. Ne? Und dann, da ist sie erstmal erschrocken und dann zeigt sie ja dem Vater dieses mit dem Boden, dass da irgendwie man was hinstellen muss, diesen Stuhl, und der slidet quasi über den Boden. Oder sogar die Tochter, die sie hinsetzt und dann über den Boden rutscht. Und der Vater ist total entsetzt darüber, während sie, guck dir das an, Das ist doch krass, oder? Ja,
so, weißt du? Paralysiert, ne? Also das steht
ja,
da so.
Ja.
Und so richtig weiß ich gar nicht, wie er das deutet. Ne? Also.
Ja, ich finde ihn da real, ich finde ihre Begeisterung fast unpassend an der
ja,
Stelle
darüber. Genau, genau.
Ja, weil sie hat ja auch, weil als sie mit dem Stuhl, okay, aber dann das eigene Kind da drauf setzen und es die Küche runterrutschen zu lassen, ist auch schon ein bisschen merkwürdig, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Mann, das ist so witzig. Die Kurze sagt immer so, ich habe Hunger, können wir was ja. essen? Und dann sagt sie ja. irgendwann, hast du das Original gesehen oder in deutscher Synchro?
Ich habe es in Deutsch gesehen,
ja. Ja, ich auch. Und sagt sie, wir gehen gleich zu Pizza Hut.
Ja, ja, sowas, ja, stimmt.
Ne? Ja. ja. Aber ihr ist jetzt gerade wichtig zu zeigen, da geht irgendwie was vor. Das ist so unrealistisch wie sowas. Ne? Und der Vater genau. stellt, da hast du recht, steht da und sagt gar nichts. Ne? Finde ich gut. Ja,
der hat, ich auch, der ist auch tatsächlich ab dem Moment, wo dann die Tochter weg ist, verlottert der zunehmend.
Ja,
Der sieht auch nicht mehr rasiert aus, ne? Der sieht auch teilweise lethargisch an einigen Stellen aus. Ja. Und er trinkt auch einfach ein Bier. Ja. So, während er so die Vorschau hoch zum Kinderzimmer führt, da habe ich mir so, was ist denn das jetzt für ein Zeitpunkt, ein Dosenbier zu kippen und so. Also und ich sag dir eins, ich würde wahrscheinlich ähnlich handeln. Ich wäre wahrscheinlich ähnlich in einer Verlotterungshaltung in ja, so einer Situation.
Ja, ja. Bildungsstarre und Verlotterung.
Ja, ja. ja. Diese ersten Ereignisse, die wir auch in dem Film sehen, sind ja die mit dem Fernseher, dass dieser Fernseher angeht und dass die Tochter hier, Carol Ann, ja. dann da rangeht und ne, ja. da, ne, sie sind wieder da und so. Und das sind ja so die ersten Szenen. Dann stirbt irgendwann der Kanarienvogel und wird beerdigt. Also wir lernen auch relativ schnell Tod, Verlust.
Muss ich mal kurz, ja, richtig. Aber ich muss mal kurz unterbrechen. Also, diese Anfangsszene, wo die dann im Bett liegen und die Kinder liegen bei denen und dann läuft der Fernseher. Und es rauscht. Und es rauscht und es rauscht laut. Und die Bilder von diesem Rauschen, erstmal, gut, die jüngeren Zuschauer oder Zuhörer wissen wahrscheinlich nicht, was ein Sendeschluss ist.
Das habe ich mich auch gefragt, ja. Ne?
Aber trotzdem, würdest du nicht wach werden, wenn irgendwie das Bild so rauscht und, weiß nicht, so Bilder an die Wand wirft?
Nee, glaube ich nicht zwingend, weil ich kann auch bei Musik oder beim Podcast hören schlafen.
Echt? Weißt du,
ja, doch, ich kann mit Medienkonsum durchaus, kann ich durchaus dabei schlafen. Also, das hat ja auch was, ist ja auch ein gleichbleibendes Rauschen irgendwie, das hat ja auch vielleicht sogar was, weißt du, heute hören sich die Leute dieses ASMR an, weißt du?
Ja, okay.
Weißt du? Und vielleicht, also ich glaube, das haben eine Menge Leute haben bei dem Rauschen. Das wird vielleicht auch diesen Grund haben, dass das sowas ist, dass man dabei irgendwie pennen kann. Ansonsten natürlich, wenn man Licht ist ein bisschen schwieriger, aber im Fernsehen einpennen ist ja auch nichts Ungewöhnliches.
Nein, das stimmt. Aber
ich fand das irgendwie ganz gut. Also auch, wo dann das erste Mal die erste Geistererscheinung ist ja offensichtlich eine Zeichentrick. Also ist ja offensichtlich so ein Zeichentrickgeist, der dann in die Wand fährt und so halt. Ne?
Ja.
Und da muss man halt auch die Zeit betrachten.
Ja, natürlich. Film ist, ne? Aber ich habe halt immer Ghostbusters-Feeling.
Ja, absolut. Ne? Absolut. Aber tatsächlich hat Ghostbusters im Nachhinein tatsächlich doch einiges von, kann man sagen, von Poltergeist.
Ja,
tatsächlich.
Klar. Ja.
Weil das ja etwas später kam.
2 Jahre später. Ja, ja. Ja.
Ich fand diese Szene mit dem Kanarienvogel irgendwie sehr bezeichnend, weil sie da relativ früh das Thema Tod auf dem Tableau haben und alle sogar den Vogel ja im Garten begraben haben, was ja, ja. ein Foreshadowing ist halt. Ne?
Ja.
Ja. Und das war schon, ist so eine kleine Szene und so und aber es ist schon, das ist schon, glaube ich, sehr wichtig gewesen in dem Film, dass halt alle dieses Thema mit Tod und Beerdigung und so, dass das so früh gezeigt wird halt.
Ja.
Und dann dieser Wahnsinnshimmel, diese Wahnsinnshimmel-Animation in dem Film,
ja,
die halt diesen absolut. Heraufziehenden Sturm und so, aber es ist wahrscheinlich gezeichnet oder so, aber das hat was so düster, ja, Bedrohliches, der Film.
Und das sieht so gut aus.
Der Himmel.
Das sieht so gut aus. Ja, auf jeden Fall. Ja.
Nicht so gut sah der Wirbelsturm später aus, der später am Haus vorbeizieht.
Ja.
Da hat das Zeichnen nicht ganz so gut funktioniert, aber die Zerstörungsschneise sah ganz gut aus. Aber der Himmel war toll. Also den sieht man ja auch relativ früh, dass der so dunkel ist in dem Film. Das, das war richtig toll.
Aber da kommt schon die Szene, wo Robbie, also ihr Bruder, ein Stück weit, also liegt im Bett. Und dann hoffe ich jetzt nicht, dass ich die trigger, aber der Clown. Ne?
Ja. Schlimm. Schlimm, oder? Ja, es ist was für ein Horrorspielzeug. Ja. Und ich musste sehr lachen, als er den dann zugedeckt hat und da hat er diese Chewie-Maske ja auf.
Ja.
Das sah auch nicht viel besser aus. Obwohl doch Chewie ist sympathischer als der Clown.
Wollte ich gerade sagen, also lieber Chewie als der Clown. Ne? Also,
aber ich hätte
der wird ja auch nochmal Thema, ne? Also der Clown. Ja. Also, aber ich habe da schon, ich ticke da ähnlich wie du. Clowns finde ich persönlich nicht lustig. Ich finde die eher gruselig.
Ja. Ja. Ja, das hat S aus uns gemacht. Also definitiv hat das S mal aus uns gemacht.
Absolut.
Und die Sache, dass wir nicht wissen, weißt du, die haben ein Lächeln im Gesicht, aber wir wissen gar nicht, ob sie wirklich lächeln.
Ja.
Weißt du, das ist wahrscheinlich das, was so creepy ist halt irgendwie daran.
Absolut.
Aber was viel schlimmer ist der tote Baum im Garten.
Ja.
Tatsächlich.
Ja.
Habe ich mich gefragt, warum da so ein toter Baum steht.
Ja, aber ich fand den Baum schon im Hellen echt gruselig.
Ne? Ja.
Wo ich gedacht habe, das will ich gar nicht im Garten stehen haben. Ne,
aber der passt auch nicht in diese Neubausiedlung.
Nee, eigentlich nicht.
Es passt nicht zu dem Umfeld, was du hast. Das sind alles neue Häuser. Das wird uns ja erklärt, dass das irgendwie seit 76 irgendwie ist das im Bau. Also sind wir so fünf, sechs Jahre später. Das heißt, diese ganze Siedlung ist neu gebaut worden. Und da passt doch so ein halber Baum, der aussieht, als wenn er irgendwie, weiß ich nicht, vor 100 Jahren abgebrannt wäre. Der passt doch irgendwie nicht ins Bild, oder? Mhm. Das ist merkwürdig,
absolut nicht,
oder?
Nein, absolut nicht. Also ich find den so gruselig, der hat keine Blätter, der hat keine nix, ne? Also das ist so, ich will den nicht vor meinem Fenster haben.
Ja, klar. Ja, und dann haben wir ja auch, wenn das immer schlimmer wird mit den Erscheinungen, und das gipfelt ja quasi in diese Entführung von ihr, ne? Also während die, ne, der Sohn wird ja mit dem Baum, wird dann ja rausgerissen und so, und das ist auch so total gruselig, wie er von diesem Baum rausgerissen wird bei diesem Sturm, und dann kommen ja die Eltern erst aus dem Haus nicht raus, und dieser Baum, ne, und die Bäume versuchen die Tür zuzuhalten und so, und auch diese ganze Szene, wo Steven, also sein Sohn, dann oben aus dem Baum, aus diesem verdorbten Baum runterreißt und die auch in den Matsch fallen, das sieht so gut aus, ist so gut animiert oder dargestellt halt, währenddessen halt die Tochter Carol halt entführt wird, also in den Schrank gezogen wird halt,
samt
Bett. Das sieht übrigens super aus, die haben offensichtlich das Set geschrägt, oder?
Ja,
das wird nach oben.
Ja, genau. Ne? Aber ich habe bei dem alten Baum habe ich so ein bisschen an den alten Weidenmann gedacht, ne? Im Herr der Ringe.
Ja.
Ne? Also der echt die Hobbits verschluckt, ne? Also ich fand das sehr gruselig, also wie er den Jungen so einzieht und man sieht, also der Junge spielt das auch super, ne? Der hat das P in den Augen, ne? Also das macht er richtig gut.
Ich habe bei dem Baum auch an Sleepy Hollow denken müssen.
Stimmt.
Also mit Johnny Depp. Ja,
stimmt.
Da hat's mich, da kommt doch der kopflose Reiter aus dieser
bei
alten.
Du hast
da hat er mich tatsächlich nur, das ist viel größer halt da, ne? Also irgendwie hat das hat sehr gut gepasst. Und eigentlich ist ja dieser Baum, die Entführung des Kindes, ja nur eine Ablenkung. Damit die Eltern, Haus rausgehen, während dann die Tochter halt entführt wird.
Und stimmt.
Dann sucht man sie ja im Prinzip und dann macht man eigentlich erstmal das einzig Richtige, man schickt erstmal die anderen Kinder weg.
Ja.
Ne, das hier mit, ne, die Tochter, die ältere Tochter, Carol Ann, die will auch zu ihren Freunden, was ich auch total verstehen kann, weißt du? Und der Junge geht zu Großeltern, glaube ich, oder so. Auf jeden Fall wird geht der Junge hin.
Aber zu der Großmutter. Aber ich habe noch mal so ein Ding habe ich nur aufgeschrieben, das fand ich ganz witzig. Die sitzen ja beim Frühstück zusammen, ne? Und dann fangen die ersten Geistererscheinungen an. Ne? Also das Besteck wird verbogen und sowas und das Glas platzt. Und dann kommt irgendwann, Carol Ann steht vor diesem kleinen Fernseher in der Küche und guckt da drauf. Ne? Und da ist Schnee. Ne? Also dieses. Und dann sagt die Mutter, ach, du verdirbst dir die Augen. Und schaltet um und es läuft ein Kriegsfilm.
Ja. Ja,
gut, 80er.
Das ist schon. Ja, aber das ist tatsächlich. Er ist gut gemacht halt, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Das ist sowas mit Tengen, solche Szenen, ja.
Ja,
nee, ich finde das ist auch, ich finde auch die Szene, wo zum ersten Mal bei diesem Wissenschaftlerteam sind, ne? Bei diesem irgendwie die Uni-Wissenschaftler, die im hintersten Eck quasi, wo findet man die eigentlich? Geht man dann in die gelben Seiten und sagt, örtliche Exorzistenbande?
Ja.
Ö.
Nee, ich glaube, du musst du bei Google
B.
Dr. Wenkman eingeben.
Ja, heute hätten wir es einfacher.
Ja.
Und das ist auch so, bei der Szene muss ich sehr lachen, als sie diese drei Leute da gezeigt haben, ne? Also die Dame und ihre Helfer im Prinzip halt, ne? Und Craig T. Nelson sieht in der Szene aus, als wäre das so eine nachgedrehte Szene. Er sieht irgendwie aus, als wenn Zeit vergangen wäre, finde ich. Bei der Szene sieht er wirklich das anders aus. Also als wenn das so eine Szene ist, die man irgendwie so ein Jahr später nachgedreht hätte. Ne? Und dann werden die ja ins Haus eingeladen und die sollen sich das ja ansehen alles und so und kommen dann ja auch mit dieser wissenschaftlichen Überheblichkeit rein und der eine, ich weiß nicht, Ryan ist das, glaube ich, oder Marty, einer von den beiden, der sagt dann, ja, er hat ja letztens mit seiner Highspeed-Superkamera gesehen, dass da irgendwie so ein Auto, so ein kleines Spielzeugauto sich innerhalb von sieben Stunden, anderthalb Zentimeter bewegt hat. Und das hätte man mit bloßem Auge gar nicht gesehen, aber er wäre total geflasht und seine Highspeed-Superkamera, die schultergroß auf der Gänge ist, die hat das aufgenommen, wäre total spektakulär. Und da ist Stephen Frelink so geil und sagt, ah, ist ja total spannend. Und macht dann diese Tür zum Kinderzimmer auf und was du da siehst, ist halt der komplette Geisterabfuck.
Ja.
Schwebende Bette, Tür auf, Tür zu, alles Spielzeug ist in Bewegung und so. Also es ist wirklich das Horror-Wunderland aus einer Ghostbusters-Folge.
Ja, absolut. Also,
das ist so großartig.
Ja, erstmal ganz kurz, dieser Dialog wird auch im Remake wiederholt. Das fand ich ganz cool. Ne, der sagt auch, ich habe da mal was aufgenommen und das hat 2 Stunden gedauert oder 4 Stunden und dann sagt er auch der Vater so, ja toll, ne, super.
Ja.
Mal davon abgesehen, finde ich die beiden Typen, die halt mit der Frau reinkommen, das sind doch Ray Parker Jr. und Murray Bosenski, oder?
Irgendwie schon, ja. Ja, so ein bisschen schon.
Also, die.
Ja, die sind halt noch sehr begeistert auch, aber wissen auch, dass sie normalerweise nicht so ernst genommen werden
mit ihren
Sachen. So wirkt das ja auch. Und die sind ja offensichtlich dann sehr überfordert davon. Ne? Die haben das ja auch so, wahrscheinlich kommen tausende von Leuten zu denen oder die sagen, ach, wir haben ja Geistererscheinungen und da sind sie in meinem Haus, wo sie nur eine Tür aufmachen müssen. Ich meine jetzt mal ganz ehrlich, du könntest ja die halbe Welt informieren. Live-Teams mit Kameras und so, mach doch nur die Tür auf. Die müssen es ja keinem mehr beweisen. Die müssen ja nur die Tür zum Kinderzimmer aufmachen und haben da das Geisterwunderland.
Ja.
Dafür haben sie eigentlich eine relativ geringe Welle gemacht und so. Vernünftig fand ich, wie gesagt, dass sie die Kinder in Sicherheit gebracht haben und dann fangen die ja an mit den Untersuchungen, halt so das Übliche, also heute Übliches, mit überall Kameras aufbauen, Messungen. Ich hätte mich gefreut, hätten sie Tobens Gespensterführer gehabt und ein PKI-Gerät, aber das hatten sie nicht, aber trotzdem, total großartig, auch diese Nachtüberwachung, wo dann dieser Walk der Geister durch das Gebäude kommt, weißt du?
Das fand ich total gruselig.
Ja, absolut. Ich weiß aber nicht, wer war denn? Marty war, glaube ich, der gegangen ist, dann, nachdem er diese Horrorsache. Marty war der nachts beim Wachehalten, dem irgendwie sein Steak zerflossen ist und dann sein Gesicht. Und das ist so eine absolute Horrorszene, wenn er dann plötzlich so Blasen im Gesicht hat und sich dann das ganze Gesicht vom Kopf zieht.
Ich meine, der Trick, der Special Effekt war so, naja, ne? Aber
ich fand den toll.
Echt?
Ich fand den gut.
Für die Zeit, ja, aber für die Zeit war okay. Aber ich fand's auch mega gruselig, ne? Wie er sich so die Haut von der Backe zieht und so. Also, das fand ich schon echt krass. Ja, hast recht.
Stimmt. Mit dem Schreien, ja. Also, ich fand den sah der irgendwie. Also, ich meine, ein paar Jahre später haben wir noch im Indiana Jones Film gesehen, wie sich so ein Gesicht verändert mit so Stop-Motion-Technik und das sah, fand ich, nicht viel besser aus und war aber mit Sicherheit 80 Mal so teuer.
Ja, halt, stimmt, wie die Szene. Stimmt.
Ich fand,
ja, sah es halt irgendwie, halt,
das ist,
ne? Ja, okay.
Ja. Stimmt. Ja, und der erste Teil halt, ne? Und ich fand das irgendwie krass, wie er sich richtig das Fleisch so handweise quasi. Ja. Da habe ich gedacht, das ist nicht Steven Spielberg, das war der Hopper. An dem Tag hat der Hopper. Steven hat sich ja unten gestanden. Hier, dreht ihr da oben was? Nee, Steven, wir kommen gleich runter. Wir kommen gleich wieder runter.
Ja, genau.
Stammer, greif dir nochmal ins Gesicht. Wir sind gleich unten, Stevie.
Ja, ne?
So in der Art.
Das will ich willst du gar nicht sehen, Stevie. Wir machen jetzt Tom macht das. Ja, genau.
Was macht ihr denn hier? Also geil, wenn er mit so einem, weißt du, so ein Laufband vorbeifährt und so. Was macht, dreht ihr hier was? Nein, Stevie.
Nee, alles gut. Das ist nur so, Background-Feature. Ja, genau. Ja.
Aber dann geht ja auch, als er diese Vision hat, denn es ist ja eine Vision, dann geht ja auch, dann fängt ja auch die Kamera an und das wird ja auch gemessen, ne? Also dann merkt man diesen Ausschlag und dann gibt's ja diesen Geisterwalk durch das Haus, ne? Ja. Was auch so total gruselig ist, mit, dass die Kamera erstmal hochfährt zur Tür so ganz leise, also hochschwenkt zur Tür, zur Treppe quasi, und dann geht halt diese ganzen Lichterscheinungen, diese Menschen, die man nur auf dem Video dann sieht, ja, die haben sie ja auch.
Geil, das ist richtig geil. Also wie die Leute da so mit den Hüten vorbeigehen und so, ne? Wo du denkst, boah, also da kriege ich jetzt auch Gänsehaut.
Das ist ja echt gut. Und vor allen Dingen, das Tolle ist, dass die Videoaufnahmen wirklich geklappt haben, dass sie das wirklich aufgenommen haben.
Ja.
Und man auf diesen Aufnahmen noch mehr sieht, als man vorher nur mit bloßem Auge gesehen hat.
Ja.
Das zeigt, dass das Equipment doch irgendeine gewisse Bedeutung hatte halt.
Ja,
richtig. Ich finde das super, wie geil das auch dann so in das Leben von denen integriert wurde. Weil zwischendurch kommt ja der Chef von Steven vorbei.
Ja,
der wird ja gesagt, ich würde mal kurz mit dir sprechen. Und da passieren ja auch schon so Sachen, dass das Licht in der, ja, wir gehen mal ein Stück, ja, okay. Ja. Und da passieren ja im Hintergrund auch schon so Geistersachen, aber für Steven ist das schon fast normal geworden. Ja, er will eigentlich nur seinen Chef aus dem Haus raus haben. Ne?
Die Biene, so haben sie da 300 Wattbiene eingedreht? So, ne? Also, ja.
Das ist total großartig.
Ja.
Das ist total großartig.
Ja.
Es ist übrigens, fand ich irgendwie schön, dass die heute bei die Hofeinfahrt zu dem Haus mal so eine, oft ist es so, dass in so Hollywood-Produktionen die Tür, also die Strecke vom Haustür direkt nur zum Auto führt und nicht zur Straße.
Ja.
Sondern dass du einfach ohne über das, also Simpsons ist das beste Beispiel. Der Eingang führt dich direkt zum Auto, nicht zur Straße.
Genau.
Ne? Und, und da fand ich schön, dass das beides so hat. Das sind so die Kleinigkeiten. Und da geht er ja mit seinem Chef spazieren. Ne? Und sein Chef sagt, oh Mensch, wir haben Angst, dass du abwanderst. Und wir hätten dich eigentlich schon längst zum Partner machen sollen. Und wir wollen hier noch, du bist verantwortlich hier für fast 50% aller Häuser, also aller Mietverträge und Kaufverträge, die hier zustande gekommen sind. Und finden wir total toll und super und wir würden dich jetzt gerne zum Partner machen und wir planen das hier auch noch weiter auszubauen und so. Man sieht ja auch unten schon so eine beginnende Baustelle und das Gelände machen wir uns auch hier zu eigen. Und dann drehen die sich um und stehen vor diesem absurd großen Friedhof.
Absolut. Da habe ich auch gedacht, ey, hallo, der Friedhof, der umfasst ja irgendwie, weiß nicht, 1000 Reich,
ne? Also, Alter, das ist total riesig.
Ist das ein Mad-Painting?
Ja, definitiv. Das war definitiv. Also das ist ein Riesen. Also der ist auch viel zu groß. Weil wenn das da vorher erschlossen ist, also eigentlich muss das Ganze ja vorher ein riesiger. Also was war denn das für ein Friedhof?
Ja.
Der riesigste Friedhof aller Zeiten, ohne eine Siedlung in der Nähe zu haben.
Ja.
Weil also der war mir ein bisschen zu groß, klar, das sollte mächtig wirken. Aber es hat auch gewirkt, als die sich umgedreht haben und er dann diesen riesen Friedhof sieht und da hätte das ein bisschen, hätte bei ihm ein bisschen das schon losgehen müssen.
Ja.
Wo sein Chef zu ihm sagt, wir haben ja hier letztens, da unten hatten wir ja auch Gräber, aber die haben wir verlegt, fünf Minuten weiter ist ja irgendwie die nächste Ruhestelle. Hat sich auch keiner beschwert, hat er gesagt. Hat sich auch keiner beschwert.
Ja,
ja. Nur 5 Minuten Fahrt. Und da sagt er ja so, ja, okay. Da habe ich gesagt, da hätte vielleicht schon ein bisschen was trapsen sollen, als er was von Verlagerung von Gräbern und so gehört hat.
Er hat schon getrapst, glaube ich, oder?
Ja, vielleicht ein bisschen, aber ganz ehrlich, dieser absurd große Friedhof,
weißt
du, das ist, und der sieht auch aus wie, hast du dir mal angesehen, der sah aus, als wenn er 100 Jahre da gewesen wäre, der Friedhof.
Ja,
der sah aus wie, als hätten sie, weiß ich nicht, als hätten sie einen DeLorean da irgendwo vergraben.
Ja.
Oder?
Ist ein bisschen bigger than life. Also, ja.
Definitiv, ja.
Auf jeden Fall, ja.
Ja, und dann hat man ja, das Medium noch zur Hilfe geholt hier, Sailor Rubenstein, ne, als Tanginia. Und ich muss sagen, also in der deutschen Synchro hat man ihr ja so eine extrem hochgepitchte Stimme gegeben halt, ne. Und ich fand das manchmal sie echt schwer zu verstehen in der deutschen Synchro, gerade im Verhältnis zu den anderen. Ja, fand ich. Ich fand die irgendwie
zu verstehen. Ich fand es ein bisschen anstrengend, so wie sie redet.
Ja.
Ne, also das ist immer so, ne, so ein bisschen over the top. Also, ja, stimmt das
echt. Ich hab's mir nicht im Original angehört. Ich hoffe, da ist es ein bisschen besser. In der deutschen Synchro war ich tatsächlich, musste ich immer mal sie so ein bisschen lauter machen und die anderen dann wieder ein bisschen leiser. Das hat so ein bisschen, da habe ich gesagt, war vielleicht so stimmlich, hätte man es besser abmischen müssen.
Ja.
Weißt du?
Ja.
Aber sie ist dann halt auch so ein Medium und sie sagt ja auch, sie macht die ja auch darauf aufmerksam, dass da irgendwie dieses Biest ist und so. Als sie gesagt, ist es ein ortsgebundener Geist, da wäre ich schon im Auto und weg gewesen.
Ja.
Ja gut, die Tochter muss dann noch. Ach übrigens, auch witzig, als die Tochter entführt wurde und sie ja in dem Schrank sehen, dass das ganze Zimmer in dem Schrank quasi liegt, ne? Vermuten sie ja, dass die Tochter da auch unter diesem unter dieser Decke liegt und dann ist dieser Clown, diese Clownspuppe halt da. Und das ist auch so, weißt du, das ist auch so ein Standard-Gag. Heute ist das ein totaler Standard-Gag, dass da einfach, wenn man denkt, sie ist da.
Auf jeden Fall.
Ja, aber damals war es vielleicht noch nicht so. Weißt du, vielleicht hat es da ein bisschen mit angefangen mit solchen Sachen. Mit solchen
Filmen. Mag sein. Stimmt. Hm. Ja, das gut möglich.
Heute sind wir so übersättigt daran, ne? Und ich meine, ich habe das, als ich gesagt, ja klar, da ist jetzt nicht die Tochter drunter, aber dass sie das denken und einen Moment lang erleichtert sind, dass sie sie gefunden haben, ist ja auch verständlich, ne? Also rechnest ja nicht mit so einer Entführung in der Underworld normalerweise.
Ja. Diese Binokulation habe ich gelesen.
Stimmt, ja, stimmt. Ne?
Also dieses Auftreten in einer anderen Welt, also quasi, ne? Mhm. Multiverse.
Genau. Multiverse. Marvels Multiverse.
Ja, ja, ja.
Du meinst, da wo sie lebt Tony Stark noch.
Ja, genau. Also, dann
kommt ja dieser ganze Exorzismus-Teil, ne?
Und ja,
das
genau,
ist ja diese Szene mit diesem geilen Lichtstrahler aus dem Wandschrank, ne? Und da muss ich sagen, da ist Zelda Rubinstein ist großartig.
Ja. Weißt
du, alles, dieses, wenn sie da ins Licht geht, im Gegenlicht steht, ne, den Geist beschwört, dann machen die ja diesen geilen Plan mit dem Seil, dass sie das Seil durch den Schrank werfen, der dann irgendwie durch die Dimension nach unten ins Erdgeschoss fällt und diese Bälle, die sie beschriften, um auch irgendwie den wirfst du an der einen Stelle rein, dann kommt er an der anderen raus, eigentlich so Portal. Was sie da machen,
wer das Spiel noch kennt. Warum zwei Bälle? Also, man kann einen Ball runterwerfen und sagen, ist da alles gut.
Ja, also, vor allen Dingen, der Ball ist ja beschriftet. Also darum geht es ja, dass man sieht, dass es wirklich der Ball. Ich meine, gut, wie wahrscheinlich ist es, dass sie wirft oben Ball rein und kommt ein anderer raus.
Ja.
Aber warum sie zwei Bälle wirft, habe ich auch nicht ganz verstanden.
Ja. Ne?
Auf jeden Fall beschwört sie ja, sagt sie ja dann irgendwie, komm aufs Licht, geh dann doch nicht aufs Licht zu und so. Und sie sagt, da muss jemand rein, um Carol Ann rauszuholen halt, ne? Weil sie alleine nicht den Weg zurückfindet. Ne? Also das Band, dieses Seil ist dann halt quasi so ein bisschen die Leitlinie, an der man da lang geht. Man sieht dann die Underworld nicht und dann geht ja die Frage, wer reingeht. Und dann sagt ja, Zelda Rubinstein, ich finde einfach den Namen so toll, deshalb sage ich nicht ihren Rollennamen, sondern ihren Namen, sagt ja, ich gehe rein. Da sagt die Mutter, ich gehe rein. Ja, aber sie haben das doch noch nie gemacht. Sie auch
nicht. Ja, aber sie auch nicht.
Ja, ist okay. Ja, ist okay, dann gehen sie. Fand ich irgendwie als Argument super. Sie haben das noch nicht gemacht.
Ja.
Sie doch auch nicht. Ja, dann gehen sie.
Ne? Ja, fand ich cool. Sehr cool.
Ja. Ich fand's auch super, dass sie es macht. Das Argument, warum es der Vater nicht macht, ist, weil er stark genug ist, das Seil zu halten. Was mich wieder dazu führt, dass man einfach auch mehr Leuten hätte Bescheid sagen können. Man kann es ja beweisen, was da für ein Horror in dem Haus
ist. Ja, ne? Aber die ganze Aktion ist halt eben so ein bisschen, ne, also werfen das Seil runter und dann kommt halt irgendwann die Mutter mit Carol Ann zurück und
es bricht unten durch. Nicht. Sie kommt ja nicht zurück in den Raum, sondern sie fällt ja durch die Decke unten ins Erdgeschoss.
Ja.
Ne? Zu Ryan, der auf sie wartet, quasi, ne?
Ja.
Ja, warum sie nach unten fällt, habe ich auch nicht so ganz verstanden. Gut, sie sollte, stimmt, es ging ja nicht nur darum, dass sie sollte sich ja nicht, sonst hätten sie ja auch zurückziehen können, sondern sie sollte eigentlich dem Seil folgen eigentlich, ne, das war so der Plan an der
genau,
Sache. Obwohl ich ehrlich gesagt nicht verstanden habe, warum die erstmal aufs Licht zugehen sollten und dann doch nicht aufs Licht mehr.
Ja, das Problem habe ich auch, ne, erst heißt es,
geht
nicht ins Licht, dann heißt es, geh ins Licht. Und dann geh wieder nicht ins Licht oder geh doch ins Licht.
Ja, es
ich
wird
weiß
sogar,
nicht. Also das,
dieses, es muss einen Grund haben. Ich glaube, es geht darum, dass der Richtige ins Licht geht, dass nicht irgendwie. Und es soll ja nicht sein, dass die ganzen anderen Toten, die sie da festhalten, mitkommen. Ne? Und deshalb ist wahrscheinlich das der Grund, warum sie reingehen soll, um sie zu holen.
Stimmt.
Ne? Sonst hätte man gesagt, kommt alle und jetzt sie wird festgehalten, dann kommen die alle mit in die reale Welt quasi.
Ja.
Und nein, man will ja nur logischerweise die Tochter haben. Aber ich muss auch sagen, ich fand das Stephen Freeling auch sehr geil, wie er dann so sagt, sie haben doch gesagt, sie soll nicht aufs Licht gehen, jetzt soll sie doch aufs Licht gehen und so und naja, auf jeden Fall, es gibt da einen Plan und beide kommen halt durch, werden dann noch kurz abgespült in der Dusche, ne, und dann musste sie ja lachen, in der Badewanne, genau, als sie dann irgendwie von diesem Schleim, das sah einfach so wirklich so übelst nach.
Ich sag mal, Ektoplasma, ne?
Ja, total, es soll sowas sein, erst schlafen die beiden, dann werden sie ja wach, währenddessen hat ja Ryan schon eine Kamera geholt, was ich super fand, er hat dann diese riesen Kamera auf einmal auf dem Schulter, das ist super, um das zu filmen. Ja, es ist ja immer noch, die müssen sie ja auch immer noch um ihre wissenschaftliche Reputation kämpfen, offensichtlich, dieses Forscherteam.
Und da kommt Kamera,
ne? Ja, totales Riesending. Heute wäre es einfach das Handy gewesen halt, ne? Ja, genau. Und schön ist, dass da ist ja auch die Szene, wo Thelda Rubinstein sagt, dieses Haus ist gereinigt.
Das ist super. Ist gereinigt, genau. Ja,
ja,
und das ist dann, halt eine Catchphrase im Remake. Ne?
Ja, genau. Ja. Dann beschließt man ja endgültig da auszuziehen. Man hat ja die Tochter wieder, ne? Man zieht da weg und so, ganz, ganz weit weg. Hier, man sieht schon den Umzugswagen und so. Und dann, warum auch immer, entscheidet man sich trotzdem noch, die eine Nacht noch in dem Haus zu bleiben.
Zu Beginn schon, ne? Gesagt, also.
Totaler Schwachsinn. Weil,
also, ja, genau. Ne? Wenn ich weiß, was da abgeht, dann bin ich nicht noch eine Nacht da. Ne?
Also, ja, also entweder ist das jetzt weg, dann kann ich da auch bleiben. Oder ich glaube nicht, dass es weg ist, ja, dann haue ich sofort ab.
Genau,
ja, richtig. Oder?
Und die Mutter liegt dann noch in der Wanne und färbt sich die Haare, ne? Weil die sind ja jetzt grau und so. Ne?
Und ja, tatsächlich. Ich,
also, weißt du.
Ja, also ich glaube, dass das auch so ein bisschen das... Ja, es war schon sehr sexualisiert, wie sie dann auch auf dem Bett liegt in diesem Football-Trikot, ja, ja, und so, ne?
Ja.
Und dann findet ja dieser parallele Angriff statt. Einmal auf die Kinder halt, ne? Die werden dann, da wird der Schrank wieder aktiviert. Der Clown taucht auf, diesmal in Wirklichkeit, und greift den Jungen an. Der Junge kann sich aber ganz gut gegen den Clown wehren, was ich schön finde. Ja. Übrigens, sie haben nur den Jungen zurückgeholt, nicht Dana. Ach, witzigerweise. Die Tochter
stimmt,
nicht. Nur den kleinen Jungen, der Tochter, die kommt ja nur noch vorbei, um am Ende ins Auto zu steigen, als sie wegfahren. Tatsächlich.
Ja,
Der Junge kann sich aber dem Clown ganz gut erwehren. Die Mutter wird, und das ist sehr spektakulär, wird dann erstmal aus dem Bett an der Wand hoch, an der Decke hoch. Ja,
angeschleift, cool,
kann man sagen. Total cool. Es sieht auch super aus.
Nee, gut. Ja.
Es sieht super aus. Und da ist es mir aufgefallen, ach, guck an, das sind auch tatsächlich so Szenen, die ich immer bei so Freddy verordnet hatte und
ja,
so, dass stimmt, die von bei Freddy Krueger kamen. Aber nein, das war tatsächlich aus Poltergeist.
Ja. Richtig.
Oh, das sieht sehr geil
82.
aus. 82. Also ja.
Ja, mega gut. Ja.
Ja, die werden das so gemacht haben, dass sie den Raum gekippt haben werden, ne? Also dass ne, die ja, Decke dann der Boden war und so. Also ja, da gibt's ja, das wird sicher total spannend gewesen sein, das zu filmen. Aber es sieht halt echt spektakulär aus, wie sie. Sowas hat man sicher zu der Zeit auch noch nicht im Kino gesehen,
nein,
wie sie da wirklich die ganze an der Decke lang gezogen wird, ne?
Ist ja eh so, dass Poltergeist, glaube ich, mit die gemeinsam Oscar gekämpft haben. Ne? Also die haben ja gesagt, also Oscar-Nominierung war, glaube ich, E.T. Und E.T. hat gewonnen. Also wobei die Effekte bei Poltergeist auch echt verdammt gut waren.
Total fantastisch.
Ja,
auf jeden Fall ist es dann ja, sie versucht ja dann noch ihre Kinder zu befreien, aber dann passieren ja auch so, dass sie die Tür nicht mehr öffnen kann. Hier so überall schlagen so Blitze ein und ne, so Effektfeuer und so.
Ja.
Sie versucht dann bei den Nachbarn Hilfe zu holen.
Ja.
Der Mann ist ja auch, genau. Steven ist ja dann auch da.
Ja, genau.
Ja. Und dann sehen wir das mit den Gräbern, ne, dass da plötzlich ist ja diese Bauschneise da im Garten, da rutscht sie rein. Da musste ich schon sehr lachen, weil sie so offensichtlich so extrem nah an der Kante gelaufen ist. Ne, sie sagt, ich muss zu meinen Kindern, und dann rennt sie im Regen, im Matsch, so wirklich 1 Zentimeter Abstand vor diesem Loch, an diesem Loch vorbei, rutscht dann rein, landet im Wasser, und da tauchen dann halt die Särge auf und die Toten aus den Särgen.
Richtig. Sieht
sehr krass aus.
Aber das
sehr,
ist
sehr krass.
Ja, genau. Krass und also echt gut gemacht. Ne? Also
das ganze Finale.
Echt spooky.
Das ist heute auch richtig
absolut spooky.
Ja. Weil überall im Haus brechen halt, alles bricht immer mehr zusammen. Die aus dem Boden kommen die Leichen im Prinzip. Ne?
Also
das ist richtig Horror.
Ja.
Das ist so ein Tag, da hatte Steven Spielberg sich ja frei. Weißt du? Also da hat er wirklich irgendwas anderes gedreht, hat gerade den Oscar für E.T. abgeholt oder irgendwie sowas.
Ne? Genau.
Und hat da also irgendwie sowas. Genau. Weil gesagt, ihr macht hier aber keinen Unsinn. Jetzt? Nee. Warum liegen denn da Leute? Nein, alles gut, Steven. Wir machen keinen Unsinn.
Ladi da.
Läuft.
Ja, genau.
Nee, das ist aber so super.
Nee, das ist schon geil. Das ist cool. Also wie sie da in den Dings fällt, in diesen Swimmingpool, und dann kommen die Leichen, die Särge raus und so. Das finde ich schon echt, also wow.
Wahnsinn.
Ne?
Wahnsinn.
Cool gemacht.
Ich habe auch bei der Szene, wo die dann rauskommen, wo der Vater dann, da taucht ja der Vater dann noch auf, und überraschend taucht auch nachts sein Chef noch auf.
Ja.
Das ist so ein bisschen too much. Auf einmal steht sein Chef da.
Ja.
Es ist ja gut, dass da viel zerstört ist. Ist ja durch diesen Tornado passiert, der da irgendwie vorbeigezogen ist. Das haben wir ja in der Mitte des Films schon gesehen.
Ja.
Aber der Chef taucht auf, und dann auf einmal hat es bei ihm Klick gemacht, ne? Als er dann die Särge gesehen hat. Ne? Dann hat er gesagt, du hast nicht die Leichen, die Särge verlegt, du hast nur die Grabsteine verlegt. Warum hast du das gemacht?
Ja, das
Warum?
ist halt so ein Plothole, ne? Also
auf einmal taucht sein Chef auf im Anzug.
Hole nicht eigentlich so, ja, jetzt zeigen wir mal, was das bewirkt. Ne? Also, ihr habt den Friedhof verlegt, aber nicht die Leichen, nur die Grabsteine und ja, gut, ne? Klar.
Das war die billige Variante davon.
Ja, genau.
Definitiv
genau.
Die billigere Variante. Ja, auf jeden Fall versuchen die da mit dem Auto abzuhauen. Ne? Und da hat es mich so total wahnsinnig gemacht. Ich fand es einmal schön, dass der Vater erst nochmal der Mutter und dem Kind die Tür aufgehalten haben und dann selber erst zur Fahrerseite gelaufen ist und dann aber trotzdem permanent angeschrien wird, er soll doch endlich starten, während er versucht,
den richtigen Schlüssel zu finden.
Genau, ich mir nur gedacht, habe ich aus, hätte ich gesagt, nee, weißt du was, also ganz ehrlich, wenn das jetzt hier so in Schreierei endet, dann können wir sowas zukünftig halt nicht mehr machen. Ne? weil da gingen sie mir dann ein bisschen, ich meine, klar, Panik, aber weißt du, der Mann versucht ja, ne? Und dann wird permanent noch einer anschreit von der Seite, jetzt gib Gas, Kuppeln, Schulterblick, Gurt, ja, Schatz. Ja. Nein, also so schlimm nicht. Ich kann es ja auch verstehen, das war eine extreme Situation und alles, aber die hat ihn so angeschrien, weißt du? Und dann setzt er mit dem Auto zurück, ne?
Ja, ist ja auch ein Thema, was im zweiten Teil nochmal vorkommt, dann sind die in so einer Garage und er soll den Wagen starten und irgendwie, das klappt auch nicht. Also das ist so ein Plot-Device. Ne? Also das kommt immer wieder. Ne? Also start den Wagen. Ne? Aber es klappt nicht.
Genau zu der Zeit wird Dana noch abgegeben, weil man ja dann gemerkt hat vom Filmteam, ach, wir hatten ja noch eine Tochter, die wir weggegeben haben, die wir nicht zurückgeholt haben, weil wir im Drehbuch... Ja, offensichtlich war die über. Tatsächlich war die wahrscheinlich... zwei kleine Kinder haben gereicht anscheinend. Wir brauchen nicht eine größere Erwachsene, weil sonst kann... Ich kann es mir nicht erklären, warum die wirklich nicht... Gut, die ist noch eine Nacht bei den Freunden geblieben, aber die taucht wirklich nur aus, um ins Auto einzusteigen. Dana, steig ein! Und dann weg. Und dann fahren sie ja weg.
Echt
und
zum richtigen Zeitpunkt. Ne? Also, auf einmal kommt die
Ach,
was ist denn hier los?
Was ist denn da los? Wie, ne? Das ist wie mit dem Chef, der überraschend abends, nachts im Anzug nochmal vorbeikommt. Ne, und sagt, auf meinem abendlichen Spaziergang ne, habe ich gedacht, bin ich am Haus der Frühlings vorbeigeschlendert.
Ja.
Weißt du?
Und siehe da, was da los ist.
Siehe da. Ne?
Ja, Platz genau.
Blitz. Ja. Alter Daus. Ne? Und weißt du, es ist einfach, da hat mir tatsächlich Dana, das hat mir so ein bisschen leid getan, weil sie wirklich ja relativ wenig dann im Film zu tun hat, schnell weg ist und dann nur wirklich für die Szene zurückkommt, wo sie ins Auto einsteigen soll. Und die Eltern sagen, steig ein. Ja, und dann fahren die ja weg und das Haus löst sich quasi nicht aus. Es fällt in sich zusammen, kann man sagen. Und
das ist wirklich geil. Aber das ist echt ein geiler Effekt. Ja, finde ich auch.
Ja. Vor allem für die Zeit. Also das hätte man, also das sieht so gut aus. Es faltet sich wirklich wie in sich zusammen.
Ja.
Wie wirklich, dann ist nur noch so ein kleines Loch ist und dann siehst du halt nur noch das leere Grundstück im Prinzip.
Ja. Ja. Ne?
Davor hat es dann noch so ein paar schöne Effekte gegeben, wo dann so der böse Boss und so die Leute, die auf einmal so plötzlich drumherum gestanden haben, so noch zurückgeschleudert werden und so, weißt du? Das ist total gut. Das ist richtig gut. Und die fahren halt jetzt beschließen sie die letzte Nacht doch lieber in einem Motel zu verbringen.
Ja.
Ne? Also was ich vielleicht hätte eher machen sollen. Und
ja, aber die Endszene ist ja auch echt genial, ne? Also die gehen in das Motel und dann, Tür zu, er guckt nochmal und schiebt dann die Glotze raus.
Ne? So geil. Das ist so geil.
Sehr geil.
Ja, super. Das ist so die letzte Einstellung von dem Film, dass er die Glotze auf den Flur schiebt. Ne? Das ist so super. Und dann endet, ich habe tatsächlich mir Notizen gemacht und dann ist der Abspann gelaufen. Und da ist mir aufgefallen, wenn du den Abspann durchläufst, hörst du am Ende noch so Kinderlachen.
Kinderlachen
und Spielen von Kindern und so und was dann so ein bisschen ernsthafter auch wird, das ist auch total, total gruselig.
Ja,
aber es ist wirklich, also muss man echt sagen, der Film ist wirklich gut und nicht ansatzweise so langweilig, wie ich im Vorfeld gedacht hatte. Im Vorfeld habe ich gedacht, der war doch, ist langweilig, aber der fängt ein bisschen langsam an, aber nur ein bisschen, weil er erstmal die Figuren und die Konstellation vorstellt. Und dann ist dieses Hauptding, dieser Horror mit diesen Geistern, ist ja zwei Drittel des ganzen Films präsent. Locker zwei Drittel.
Ja.
Das ist großartig.
Und großartig. Das ist echt gut gealtert. Ne? Also das
ja.
Ja, weiß nicht. Also, das macht mir immer noch Angst.
Ja, definitiv. Das ist genau der Punkt. Der Film hat einen echten Grusel durch diese handgemachten Effekte auch halt. Ne?
Ja,
klar,
genau.
Sind dadurch, dass ja Spezialeffekte sind, die man nicht mit Masken und so darstellen konnte, haben sie halt elektronische Effekte gemacht halt, so die Geister schlieren und alles, pipapo.
Ja, ja.
Aber das ist einfach wirklich, das gibt der Sache so einen eigenen märchenhaften Touch heute.
Ja, absolut. Ne?
Und,
ja.
Und das ist halt auch eine was für eine Horrorsache. Ist ja auch eine ganz schöne, also eine Konsumkritik im Prinzip auch, dass die da aus Kostengründen da einfach den Friedhof platt gemacht haben und dann aber nicht mal die Leichen umgebettet haben,
ja,
sondern nur
ja,
die Grabsteine,
ja,
und gesagt haben, scheiß drauf, was darunter ist. Ne? Früher, also in anderen Filmen hat man Jahre später dazu noch einen Tierfriedhof drunter gesetzt, weißt du? Das ist wirklich.
Genau. Aber es gab ja auch irgendwie eine Kritik, wo Leute gesagt haben, so, dass es zu Beginn eine Kritik auf den American Way of Life und dann wird es
ja,
echt spooky. Ne? Also das ist so beides, finde ich. Ne?
Also, ja, ist auch so. Ja, ist auch so. Da ist viel hinter. Da ist tatsächlich mehr hinter, als man denkt.
Ja, genau.
Was sie sagen wollten, ja. Ich fand auch, ein Punkt, der mir am Anfang noch aufgefallen ist, es war super, als wir das erste Mal den Vater sehen, da sehen wir den bei so mit so seinen Kumpels ein Spiel gucken. Und da kommt so ein Typ mit dem Fahrrad angefahren, der offensichtlich das Bier transportiert.
Ja.
Und der fällt ja dann mit dem Fahrrad hin und dann kommt er mit diesem Bier, mit den Bierdosen rein, die schon so alle angestochen sind, wo einfach so Bierfontänen rausspritzen. Und dachte mir so, und dann stehen die alle im Wohnzimmer und alle so, ja, ist okay. Weißt du, also wenn ich zu dir ins Wohnzimmer komme und ich habe 6 spritzende Bierdosen dabei.
Ja, ja. Würde ich sagen,
Entschuldigung. Ja. Du würdest sagen, hier sind die Gläser, füll mal um.
Ja, oder so,
ja,
genau. Aber genauso finde ich halt auch, auf der anderen Seite wird halt gezeigt, die Mutter macht die Kinder quasi bereit für die Schule zur gleichen Zeit. Ne? Also gleiche Zeit. Die Kinder sollen sich für die Schule vorbereiten, frühstücken und der Vater guckt mit seinen Kumpels ein Footballspiel und säuft Bier. Irgendwie ist das so awkward, oder?
Ja, tatsächlich. Also wahrscheinlich ist es auch oft so, oder zumindest war es so.
Ja,
vielleicht ist es auch immer noch so, aber die Rollenverteilung ist schon, es ist halt schon eine sehr klassische, in Anführungszeichen, Familie. Ne? Also eigentlich haben sie ein Kind zu viel tatsächlich und ich glaube, dass sie das gemerkt haben, deshalb haben sie die Tochter irgendwann so ein bisschen zu Freundin geschoben.
Oh, ja,
zwei kleine Kinder und zwei Erwachsene reichen eigentlich. Ne? Gut, man muss natürlich sagen, und das führt mich natürlich, man kann ja natürlich nicht über den Film reden, ohne auch über den legendären Poltergeist-Fluch ein bisschen zu reden, den diese Filmreihe innehat, denn die beinhaltet, nach jedem Film einer der Hauptdarsteller kurz darauf eines unnatürlichen Todes gestorben ist.
Ja, das ist recht strange.
Ja.
Ne? Also die älteste Tochter, Dana heißt sie, glaube ich. Ne?
Genau,
Dominic Jr. Von ihrem Freund ermordet wurde. Und
das war nach dem ersten Teil, genau.
Ja, genau.
Auch die Kleine.
Ja, die Kleine, also Carol Ann, die, ja, ich glaube, das war nach dem dritten Teil, an einem Darmverschluss gestorben ist. Ne? Also das ist alles so ein bisschen strange. Und es gibt ja auch so Berichte, dass während der Dreharbeiten irgendwelche Sachen komisch gelaufen sind, Scheinwerfer geplatzt sind und sowas. Und ja, da weiß man halt nicht so richtig, ob das sich doch marketingmäßig ausgenutzt wurde. Ich habe keine Ahnung.
Also das zumindest diese Erzählungen über das, dass da irgendwelche komische Sachen am Set passiert sind, das würde ich schon in den Bereich des Marketings schieben.
Ja,
wenn du einen Film machst wie Poltergeist, der sich um übernatürliche Ereignisse dreht, ist es natürlich auch ein bisschen, wenn du sagst, ach ja, war recht warm, ein bisschen langweilig und so, war Juni, war Wisconsin und die Steuer stand an. Ist das irgendwie so, das würde ich vielleicht eher in den, wir waren ja alle beide nicht dabei, aber das würde ich tatsächlich eher in den Bereich des Marketings irgendwie schieben. Das mit den Todesfällen ist halt, weil nach jedem der Filme jemand eines unnatürlichen, also eines aufsehenerregendsten Todes. Natürlich hat sich das dann befeuert und pipapo.
Ja.
Und ist halt in diesem Poltergeist-Fluch, der einen eigenen Bereich im Wikipedia-Artikel hat.
Ja, richtig. Aber man sollte vielleicht nochmal über die Fortsetzung nachdenken oder sprechen. Ne? Also, hast du den zweiten Teil gesehen?
Ja, aber ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Also, es ist ewig her.
Also,
da ist echt nichts mehr hängen geblieben.
Ja, also der Film an sich unterhaltsam und der hat halt einen sauguten Antagonisten. Ne? Also das okay. ist der, ich habe den Namen vergessen, ich habe ihn aufgeschrieben, weiß ich nicht mehr, Kane heißt er im Film. Das war jemand, ein Schauspieler, der zu dem Zeitpunkt schon sterbenskrank war, ne? Der wirklich Krebs im Endstadium hatte und genauso aussah. Und das macht die Rolle auch wirklich unheimlich spooky.
Okay.
Ne? Also der zweite Teil lebt quasi von dem Antagonisten. Ansonsten ist der auch nicht besonders gut. Und der dritte Teil, da haben wir gerade schon mal drüber gesprochen, das war halt so in diesem Hochhaus. Den braucht man nicht.
Ja. Mit dem Hochhaus hat es auch eigentlich, wie gesagt, ich kann mich da auch nicht mehr dran erinnern, außer diese so eine Shining-Szene über die mit den Fluren und so. Aber so ein Hochhaus hat allein schon, weil da ja so viele Leute auch auf dem Flur wohnen, auch schon was deutlich weniger bedrohlich ist, finde ich. Aber wie gesagt, ich habe da auch den, ich weiß nur, ich habe den damals mal gesehen und es ist wirklich nichts hängen geblieben bei mir in irgendeiner Weise großartig von dem Film. Ja, tatsächlich, ja, das ist auch eigentlich schon diese ganze Reihe, ne, wenn man sich so betrachtet. Es gab diese beiden Fortsetzungen mit immer weniger Erfolg dann halt. Dann war aber nach dem dritten Teil dann halt auch vorbei. Dann gab es halt die Serie, die so ein bisschen mehr die Namen sich teilt. Wahrscheinlich den Namen auch ein bisschen deshalb gekriegt hat, einfach nur so ein bisschen Aufmerksamkeit noch zusätzlich zu generieren. Das Remake, was auch kein so großer Erfolg war, das ist so aus der Sache selber also nicht mehr so viel geworden, aber es hat einen unglaublich großen popkulturellen Einfluss, einen Impact auf Filmreihen. Absolut. Tatsächlich sind die Filmreihen, die es beeinflusst haben, erfolgreicher gewesen. Ne? Die wir erwähnt haben, Insidious, Conjuring, Paranormal Activity, haben also mindestens 3 Filme, wenn nicht mehr halt. Ne? Also Paranormal auf jeden Fall hat auf jeden Fall mehr Filme.
Ja, ich glaube,
die waren alle?
5 mittlerweile oder so.
Ich glaube, das reicht nicht. Ich glaube, das sind mehr. Ja. Aber die sind alle, aber die haben unheimlich davon partizipiert, ne? Mit dieser, es gibt ja eine Vorlage, irgendwie so ein echtes, also in Anführungszeichen, echtes Geisterhaus, was da so ein bisschen die Vorlage gebildet hat. Ich habe es gelesen. Genau, als Inspiration diente der angebliche Spukfall im Haus Herman in Seaford, Long Island, New York im Jahr 58.
58, okay.
Ja, genau.
Ja, gut. Ja. Witzig fand ich ja noch die Geschichte, dass die Familie, die das Haus quasi an das Filmteam vermietet hat, seit 1982, 83 darin wohnt und immer noch wohnt.
Ja, einfach also so vor sich hin.
Genau. Ja. Ne, die haben kein Problem mit Spuk oder Spukgeschichten. Die haben gesagt, ja gut, ne, das Haus könnt ihr gerne benutzen und macht mal, aber wir glauben
nicht. Wenn ich mal mit denen sprechen würde, wenn die da immer noch leben, da würde ich die nur fragen, wie war denn das damals mit dem Hopper und dem Spielberg? Ne? Haben sie da was mitgekriegt? Ne?
Ja.
Wer hat denn da wirklich Cut gesagt bei den beiden? Ne?
Ja, Spielberg hat ja quasi parallel E.T. gedreht. Ne? Und wenn man Gerüchten glauben darf, dann war er jeden Tag am Set. Ne? Aber das war seine Story. Das war sein Ding.
Ja, das mag auch so sein, dass man dann gesagt hat, ja Mensch, der Hopper Tom, ne? Der Hopper Tom, der macht doch sonst so viel brutales Zeug. Das ist auch schon, wir müssen so ein bisschen mainstreamiger sein, weil, der darf nicht ganz so schlimm sein. Vielleicht ein bisschen weniger Horror, ein bisschen weniger Gore in Anführungszeichen und dafür ein bisschen fantasievoller. Das kommt beim Publikum besser an. Denn was mich tatsächlich echt überrascht hat, war, dass der einen 16er Freigabe hat.
Hm? Ja.
Das ist ein 16er.
Ja. Zeit. Ne? Also in der Zeit waren ja so Filme wie Tanz der Teufel oder sowas auf dem Index und ich finde auch 16 recht krass. Ich glaube, ich habe den Film gesehen zum ersten Mal, wie alt war ich da? Ich würde sagen 10, 11, 12 und ich habe mir vor Angst in die Buchse gemacht und 16 ist schon krass, finde ich auch.
Ja. Was mich überrascht hat, ist auch verdient. Also ich finde, der ist auch berechtigt ein 16.
Ja.
Ne? Also ne, muss man echt sagen. Was mich, wenn man sich auch die beteiligten Leute ansieht, ne? Also wir haben ja gesagt, Top Hopper Regie, dann Steven Spielberg Produktion und Drehbuch und wer weiß was noch. Und aber auch Jerry Goldsmith, der die Musik macht.
Matthew
F. Leonetti, hallo.
Ja.
Das sind Pros, das sind absolut. Vielleicht war das auch der Grund, die haben wahrscheinlich echt viel Geld in den Film gesteckt und gesagt, hier Steven, ne, kannst du am Ende noch mal ein bisschen Glitzer drüber.
Ja, weißt du? genau. Ein bisschen Glam drüber, ne? So. Ja,
stell mir das vor.
Stimmt, Jerry Goldsmith. Ja, stimmt.
Wahnsinn, oder?
Ja.
Wahnsinn, Jerry Goldsmith, Mann.
Ja, das ist Mr. Star Trek filmmusikmäßig, ne? Ja, klar. Also
aber die kriegst du doch nicht für einen Appel und ein Ei. Weißt
nein,
du?
Also nein.
Wird schon, ne?
Nein.
Das ist schon. Und ich muss sagen, ich finde die 110 Minuten überraschend kurzweilig.
Ja.
Ja, also absolut. Der war nicht langweilig.
Ja, also man hat ja das Gefühl, wenn die Carol Ann befreien, der Seilaktion, dann ist der Film quasi im Prinzip gelaufen.
Ja, ne? Genau.
Aber dann kommt nochmal dieses Finale und dieser Showdown. Und der ist recht kurzweilig, aber auch sehr intensiv.
Ja, total. Also das Haus zusammenfallen, das Durchbrechen des Grunds, der Leichen, der Särge, so mit den Leichen,
das ist
so intensiv und krass. Und wie du schon gesagt hast, man hat das Gefühl gehabt, hey, jetzt, ne, wir haben alles gesehen, der Film ist jetzt vorbei, war okay, und dann hauen die danach noch dieses wirklich krasse Finale noch hinterher.
Ja. Und das haben die im Remake auch versucht, aber da hat es nicht geklappt, fand ich. Mhm. War das Finale so ein bisschen, naja, okay, kommt noch was. Ne? Aber im alten Film, da funktioniert das. Da haut es echt rein. Ne? Also da kommt doch mal so ein Over-the-Top-Gefühl drauf. Das fand ich echt geil.
Weißt du, was das Finale, was das Remake nicht hat?
Mhm.
Das hat einfach nicht die Seele des ersten Films.
Ja, absolut. Hast du recht.
Ja, das ist so einfach so, wir machen mal nach Zahlen, so ein bisschen.
Ja, genau.
Weißt
genau. Wir haben die Vorgabe und dann hauen wir noch mal später eine raus, aber funktioniert nicht.
Und dieses Thema ist halt, es ist einfach wirklich so ein Stephen King-Thema auch. Ne? Das ist halt dieses Poltergeist-Ding, das funktioniert, deshalb gibt es ja auch so viele Filme davon. Das hat halt sowas latent Gruseliges, also was heißt sowas richtig Gruseliges, und das Geile ist halt, dass es bei dir zu Hause ist halt. Ne? Dass es nicht irgendwo ist, irgendwo, wo du weggehen kannst, sondern ne, da, wo du quasi schläfst, wo du quasi am verletzlichsten auch bist halt. Ne?
Ja,
das
genau
macht
das
es halt, ne?
Macht's. Ja, absolut. Ja. Du hast das Gefühl, du liegst in deinem Bett und gerade die Kinder liegen im Bett und dann kommt genau das, ja, ich sag mal, die Szene mit Robbie und dem Baum, ne? Wo du sagst, das ist jetzt bei ihm zu Hause, wo er sich am wohlsten fühlt, wo er sich am sichersten fühlt und dann kommt so ein Ding, ne? Also ich glaube, das macht's aus. Ja, absolut.
Ja, ja, und ganz ehrlich, und umso unverständlicher ist, dass sie noch die letzte Nacht im Haus geblieben sind, wo sie schon ihre Sachen verpackt haben.
Ja, ja.
Umso unverständlicher ist das, ne?
Ne? Absolut.
Aber gut, es war halt diese Entscheidung, dass man noch ein Finale nach dem Finale braucht, halt, ne?
Und, genau.
Ne? Ja.
Aber es funktioniert. Das klappt.
Ja, definitiv. Tja, Jörg, mit Blick in meine Notizen bin ich soweit durch mit dem Film.
Ich auch. Ja, also ich fand es mega gut, mal so einen alten Film wieder rauszukramen und irgendwie, ich muss ja jetzt gestehen, ich habe den Film DVD gekauft bei Kick für 2,99.
Das war wert.
Hab gedacht, ja, der wäre auch 12,99 wert. Aber ich habe gedacht, ach, weißt du was, komm, das ist so ein Film deiner Jugend und kauf den mal. Dann lag er ewig bei mir in der Schublade und dann irgendwann habe ich gesagt, jetzt guckst du mal wieder und war echt überrascht, dass der so gut ist.
Ja, die ging mir auch so. Also auch war gut, dass du mich mal darauf angesprochen hast, dass ich den Film auch nochmal angesehen habe. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass der nirgendwo auf dem Streamer so aktuell verfügbar ist.
Ja.
Ne? Also das hat mich so ein bisschen, dachte ich mir, oh schade und so. Aber gut, ne, ich hatte den auch noch.
Ja. Ja. Na gut. Ich habe ja, wie gesagt, die ganzen Fortsetzungen geguckt und ich habe das Remake geguckt und habe ich gedacht, mein Gott, ey, ihr erreicht alle nicht die Klasse des Originals. Nee. Das war so.
Nee, so gar nicht mehr, ne? Also so gar nicht mehr. Also das muss man, wie gesagt, an die direkten Fortsetzungen, wie gesagt, keine Erinnerung mehr, aber es wäre irgendwas hängen geblieben, wenn da was Relevantes gewesen wäre. Und das Remake war
guck
so.
Guck sie nicht.
Ja. Und das Remake, also das Einzige, was mich echt nochmal ein bisschen interessieren würde, wäre tatsächlich nochmal in dem Pilotfilm der Serie tatsächlich nochmal zu sehen.
Ja.
Weil den habe ich wirklich gut in Erinnerung, aber ja, es wird schwer, daran zu kommen.
Ja.
Jörg, dann. Wenn wir nichts mehr haben, dann bedanke ich mich bei dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja?
Ja, mir auch. Absolut. Also ich fand es mega unterhaltsam und ich würde mich freuen, wenn ich doch mal bei dir dabei sein kann.
Das werden wir sicher hinkriegen. Okay, dann liebe Leute, in dem Sinne, lasst euch nicht ärgern. Macht's gut. Tschüss und ciao.
Ciao.
eine Produktion des Podcast-Imperiums.